Also stell dir mal vor, der wohl berühmteste Lehrer der Geschichte weicht Mordanschlägen aus, wird wegen schwarzer Magie angeklagt und fängt dann plötzlich an, in so ganz komplexen landwirtschaftlichen Code zu kommunizieren.
Ja, und das alles gipfelt dann noch in einem absolut tödlichen geopolitischen Skandal auf einem königlichen Bankett.
Richtig, Wahnsinn. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir nehmen uns heute Dr. Craig Keeners Vorlesungsskript zu den Kapiteln 12 bis 14 des Matthäusevangeliums vor. Und also das Ziel heute ist nicht, dass wir einfach alte religiöse Texte rezitieren.
Nee, absolut nicht.
Wir schauen uns an, wie jemand die damaligen Erwartungen an Macht, an Regeln und ja, an Autorität komplett, also wirklich systematisch auf den Kopf gestellt hat.
Nicht isoliert als, naja, moralische Fabeln oder so,
Genau.
sondern als eine fortlaufende, eskalierende Erzählung. Wir sehen hier quasi in Echtzeit diesen massiven Konflikt zwischen traditionellen, starren Machtstrukturen.
Die ja mit eiserner Faust versuchen, die Kontrolle zu behalten.
Exakt. Und auf der anderen Seite eben eine völlig neue, anfangs noch verborgene Art von Königreich, das genau diese Strukturen dann unterwandert.
Lass uns da direkt reingehen. Die Eskalation beginnt ja völlig ohne Vorwarnung direkt auf so einem Getreidefeld. Also Jesus und seine Jünger sind unterwegs, die haben Hunger und pflücken einfach ein paar Ähren.
Ja.
Und zack, sofort gibt es massiven Ärger mit dem religiösen Establishment, also den Pharisäern. Es geht um den Sabbat. Und der Reflex heute ist ja, dass man denkt, okay, krass, die haben gestohlen. Aber laut unseren Quellen war das ja gar nicht der Fall, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also die sogenannte Nachlese auf fremden Feldern, das war durch das damalige Gesetz ausdrücklich erlaubt.
Ach, okay. Niemand hat sich also über Diebstahl aufgeregt.
Nein, nein. Der eigentliche Skandal, der lag in der sogenannten Zubereitung. Um diese Körner überhaupt essen zu können, mussten die Jünger die Schalen in ihren Händen zerreiben.
Okay, Moment.
Und dieser winzige, ja fast unbedeutende physische Akt des Zerreibens, der wurde in diesem extrem komplexen juristischen System der Pharisäer, als landwirtschaftliche Arbeit eingestuft.
Und Arbeit war am Sabbat ein absolutes Tabu?
Richtig, genau das war der Punkt.
Aber das ist doch, also sorry, das ist doch der pure Wahnsinn. Das ist so, als ob ich hungrig bin, mir einen Apfel vom Baum nehme und dann das Gesetz breche, weil ich den Apfel beim Kauen theoretisch verarbeite.
Ja, das ist ein ziemlich guter Vergleich.
Ich meine, wir sprechen hier von einem System, das völlig den Blick für die Realität verloren hat. Das erinnert total an so eine Bürokratie, die so sehr mit ihren eigenen Formularen beschäftigt ist, dass der Mensch dahinter gar keine Rolle mehr spielt.
Absolut. Und es geht sogar noch weiter. Weißt du, die Essener, das war eine andere, sehr strenge jüdische Gruppierung damals, die waren so extrem, dass sie am Sabbat nicht mal auf die Toilette gegangen sind.
Echt jetzt? Das ist nicht dein Ernst.
Doch, wirklich, weil das als Arbeit oder Verunreinigung galt. Da waren die Pharisäer im Vergleich fast schon moderat.
Okay, das setzt das Ganze natürlich in eine Perspektive.
Ja, die Pharisäer erlaubten zum Beispiel am Sabbat, ein Tier aus einer Grube zu retten, um eben den finanziellen Verlust des Besitzers abzuwenden.
Aber, und das ist ja der Punkt, als Jesus kurz darauf am Sabbat einen Mann mit einer verdorrten Hand heilt, greifen sie ihn sofort wieder an.
Genau, weil ihre Regeln ganz klar besagte, medizinische Hilfe ist am Sabbat nur bei akuter Lebensgefahr erlaubt. Und eine verdorrte Hand ist eben nicht tödlich.
Also hat die Heilung gefälligst bis zum nächsten Tag zu warten.
Ganz genau.
Aber, warte mal, wenn wir uns ansehen, wie Jesus diese Heilung durchführt, das ist ja strategisch absolut brillant.
Oh ja.
Er nutzt nämlich gar keine Medizin. Also er legt keinen Verband an, er betet nicht einmal laut für den Mann, was die ganz strengen Schamanen ja auch verboten hatten. Er sagt einfach nur: Strecke deine Hand aus.
Richtig.
Und zack, die Hand ist geheilt. Und ich meine, das Ausstrecken einer Hand, das war in absolut keinem Regelwerk der Welt als Arbeit definiert.
Er hat sie mit ihren eigenen AGBs überlistet, sozusagen.
Ja, er hat technisch gesehen nicht eine einzige ihrer geliebten Regeln gebrochen.
Und genau das ist der springende Punkt. Weißt du, das macht diese Szene für die etablierte Macht so unfassbar gefährlich. Die Pharisäer waren ja historisch gesehen eigentlich extrem nachsichtig bei Gerichtsurteilen.
Ach, waren sie?
Ja, wenn man jemanden, sagen wir mal, blutüberströmt neben einer Leiche fand, aber es gab keinen direkten Augenzeugen für den Mord, dann scheuten die sich davor, die Todesstrafe zu verhängen. Die brauchten glasklare Beweise.
Okay, krass. Aber hier, bei Jesus, der ja nicht mal ihre juristischen Grenzen überschreitet, da fangen die sofort an, Mordpläne zu schmieden. Warum?
Weil Jesus hier nicht nur eine Regel dehnt, er dekonstruiert ihre komplette Autorität.
Er zieht ihnen quasi den Boden unter den Füßen weg.
Absolut. Wenn das Volk sieht, dass dieses ganze System der Pharisäer irgendwie absurd ist, dann verlieren die ihre Kontrolle.
Und das konnten sie nicht zulassen?
Nee. Jesus zitiert ihnen dann ja auch noch den Propheten Hosea, also Barmherzigkeit statt Opfer. Er sagt ihnen quasi direkt ins Gesicht, dass Gott überhaupt kein Interesse an so einem perfekten Mikromanagement von irgendwelchen Verordnungen hat, wenn dabei das Mitgefühl für den leidenden Menschen komplett auf der Strecke bleibt.
Und als er sich dann auch noch selbst den Herrn des Sabbats nennt.
Da beansprucht er eine Autorität über die göttliche Gesetzgebung, die das Establishment natürlich zutiefst bedroht. Er entlarvt ihre Macht einfach als reine Kontrolle.
Und da diese direkte juristische Konfrontation für die Pharisäer ja offensichtlich nach hinten losgeht, also er umschifft ja ihre Fallen perfekt, brauchen sie einen neuen Angriffsplan.
Einen ziemlich heftigen, ja.
Genau. Wenn man jemanden nicht mit dem Gesetz drankriegen kann, dann zerstört man seinen Ruf. Wir sehen hier, wie dieser Konflikt nahtlos von so einer Debatte über Feiertagsregeln zu einer Anklage wegen schwarzer Magie eskaliert.
Ein logischer politischer Zug von denen. Sie werfen Jesus nämlich vor, er treibe Dämonen durch Beelzebul, also durch Satan, aus.
Was ja keine kleine Sache war.
Überhaupt nicht. Das war keine harmlose theologische Kritik. In antiken Rechtskontext, also sowohl römisch als auch jüdisch, da stand auf Zauberei und Exorzismus durch dämonische Mächte die Todesstrafe.
Sie spinnen also ein neues Narrativ. Nach dem Motto, ja, okay, dieser Typ heilt zwar Menschen, aber er tut es mit illegalen dunklen Mächten.
Genau, und damit hätten sie dann den rechtlichen Grund, ihn hinrichten zu lassen.
Aber wie wehrt man sich denn gegen so einen völlig bizarren Vorwurf? Ich meine, das ist, als würde man einem brillanten Chirurgen, der gerade ein Leben gerettet hat, vorwerfen, er sei ein Auftragskiller, einfach weil man irgendeine Ausrede braucht, ihn aus dem Krankenhaus zu werfen.
Ja, und Jesus demontiert dieses Argument auch mit purer Logik. Er fragt die Pharisäer, warum in einer Welt sollte Satan denn sein eigenes Reich zerstören?
Macht ja keinen Sinn.
Eben. Wenn Satan Dämonen austreibt, dann bekämpft er sich selbst, dann bricht sein System zusammen. Und Jesus hebt sich auch extrem von diesen ganzen typischen Exorzisten der damaligen Zeit ab.
Inwiefern? Was haben die denn gemacht?
Naja, wir wissen aus so magischen Papyri, dass damals oft mit extrem stark riechenden Wurzeln, mit irgendwelchen Zauberringen oder endlosen Beschwörungsformeln gearbeitet wurde.
Okay, so richtig theatralisch.
Genau. Und Jesus nutzt nichts davon. Er treibt Dämonen, wie er sagt, durch den Finger Gottes aus. Also durch den Geist. Er nutzt da die Metapher, dass er den starken Mann gebunden hat.
Warte mal, lass uns da mal kurz einhaken. Den starken Mann gebunden. Was genau meint er denn damit in diesem Kontext?
Das ist ein direkter Verweis auf seine Begegnung mit Satan in der Wüste, in Matthäus Kapitel 4. Jesus hat dort den ultimativen Versuchungen widerstanden. Und weil er diesen starken Mann, also Satan, da bereits geistlich besiegt und gefesselt hat, kann er nun einfach ungehindert in dessen Haus spazieren.
Ah, und dessen Besitztümer befreien, also die besessene Menschen.
Genau. Er agiert aus einer Position der absoluten Überlegenheit.
Wahnsinn. In diesem extrem aufgeheizten Wortgefecht, da fällt dann ja auch dieser berühmte Satz von der unverzeihlichen Sünde oder der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Ein Konzept, das bei vielen ja heute noch für so richtig Unbehagen sorgt.
Ja, und das oft völlig aus dem Kontext gerissen wird, muss man sagen.
Definitiv.
Viele denken irgendwie, es geht da um ein versehentliches Fluchen oder mal einen kurzzeitigen Zweifel an Gott. Aber guck dir mal die Situation hier an. Die Pharisäer stehen vor dem reinsten, offensichtlichsten Beweis für das rettende Wirken Gottes.
Sie sehen Heilung live vor sich.
Genau, Heilung, Befreiung, völlige Wiederherstellung. Und ihr Herz ist so unumkehrbar verhärtet, die sind so besessen von ihrer eigenen Macht, dass sie dieses absolut Gute ansehen und es absichtlich als das ultimativ Böse, also als Satan selbst deklarieren.
Krass.
Wer sich also heute fragt, ob er diese Sünde begangen hat, Der beweist allein durch seine Sorge und Reuefähigkeit, dass er es eben nicht getan hat. Es geht hier um einen Zustand der völligen, bewussten und dauerhaften inneren Verkalkung gegen die Wahrheit.
Und das Absurde ist ja, dass diese selben Leute, die gerade noch behauptet haben, er sei von Satan besessen, im allernächsten Moment nach einem Zeichen, also nach einem Beweis für seine Autorität verlangen.
Was wirklich die absolute Spitze der Heuchelei ist. Sie hatten ja gerade zahllose Zeichen gesehen. Aber Jesus durchschaut dieses Spiel. Er sagt ihnen, sie bekommen hier kein maßgeschneidertes Zeichen für ihre Unterhaltung. Sie bekommen nur das Zeichen des Jona.
Jona?
Der Prophet.
Genau.
Jona war ja 3 Tage im Bauch des Fisches, was ein klares Vorbild für Jesu Tod und die Auferstehung nach 3 Tagen ist. Und dann setzt Jesus noch so einen verbalen Dolchstoß.
Oh, was sagt er?
Erinnert sie daran, dass die heidnischen Bürger von Ninive damals allein aufgrund von Jonas sehr simpler, ja eigentlich wenig beeindruckender Predigt bereut haben. Und am Tag des Gerichts werden diese heidnischen Niniviten, also Leute, die viel weniger Beweise hatten, aufstehen und die religiöse Elite Israels verurteilen.
Weil die Pharisäer die volle Wahrheit direkt vor Augen hatten und sie trotzdem arrogant abgelehnt haben.
Exakt.
Und genau an diesem Punkt bricht die Kommunikation eigentlich in sich zusammen, oder? Da diese Elite völlig immun gegen Logik und Beweise ist, vollzieht Jesus hier einen radikalen Strategiewechsel.
Ja, er muss reagieren.
Wenn die direkte Konfrontation direkt in eine Todesfalle mündet, wie führt man dann seine Revolution weiter? Man verschlüsselt die Sprache. Jesus fängt an, fast ausschließlich in Gleichnissen zu sprechen.
Ein absolut brillanter taktischer Schachzug. Weißt du, Gleichnisse werden heute oft fälschlicherweise als so niedliche moralische Geschichten für Kinder betrachtet.
So Sonntagsschulstories.
Genau. Aber in der Antike waren das hochkomplexe Filter. Es sind zwar Predigtillustrationen, aber Jesus liefert der breiten Masse die eigentliche Predigt, also den Schlüssel zum Verständnis, einfach nicht mit.
Die Menge hört also faszinierende Geschichten über Landwirtschaft und Alltag, geht nach Hause und wundert sich einfach nur.
Richtig. Und nur die echten Jünger, also diejenigen, die nach der Veranstaltung bleiben, die nachfragen und echtes Interesse zeigen, die bekommen die Erklärungen.
Das wirft für mich aber eine massive Frage auf. Ist das nicht extrem ineffizient? Ich meine, wenn ich die Rettung der Welt im Angebot habe, warum verpacke ich sie dann in landwirtschaftliche Rätsel, bei denen 90% meines Publikums völlig auf dem Schlauch stehen? Das widerspricht doch jedem modernen Kommunikationshandbuch.
Das stimmt, aber weil es ihm zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr um Massenkommunikation ging.
Ach so.
Die Massen kamen doch nur wegen des Spektakels. Wegen der kostenlosen Heilungen, wegen des Brotes. Aber die Feindseligkeit der Führung war inzwischen so groß, dass Jesus die wirklichen Geheimnisse des Königreichs vor denen schützen musste, die sie nur gegen ihn verwenden würden.
Ah, okay.
Ein Gleichnis ist da wie so ein trojanisches Pferd. Die Elite oder auch das skeptische Volk lässt diese Geschichte in ihren Verstand, weil es einfach wie eine harmlose Erzählung über einen Bauern wirkt. Aber sobald das Gleichnis drin ist, entfaltet es seine wahre Bedeutung.
Und zwingt den aufmerksamen Zuhörer, seine eigenen Vorurteile zu hinterfragen, ist Trend, also quasi die passiven Konsumenten von den echten Nachfolgern.
Ganz genau so ist es.
Unsere Quelle erwähnt ja auch eine super interessante akademische Debatte. Adolf Jülicher, ein deutscher Theologe, der hat lange behauptet, ein Gleichnis dürfe immer nur eine einzige, simple Botschaft haben. Alles andere sei eine spätere Fehlinterpretation.
Ja, und das ist eine Theorie, die sich historisch als völlig unhaltbar erwiesen hat. Jülicher hat versucht, griechische Rhetorikregeln, also von Aristoteles, auf antike jüdische Texte anzuwenden.
Das passt wahrscheinlich nicht zusammen.
Überhaupt nicht. Spätere Forschungen, unter anderem von Paul Fiebig, haben gezeigt, dass antike rabbinische Gelehrte ihre Gleichnisse sehr wohl mit mehreren Bedeutungsebenen konstruiert haben. Dr. Kiener bringt da dieses fantastische Beispiel vom blinden und dem gelähmten Wächter.
Ah ja, erzähl mal.
Ein König stellt für seinen Obstgarten 2 Wächter ein, einen blinden und einen gelähmten, weil er eben denkt, die können unmöglich seine Äpfel stehlen.
Ein klassischer Fehler im Risikomanagement.
Absolut. Der Gelähmte klettert nämlich einfach auf die Schultern des Blinden, lenkt ihn und zusammen plündern sie den Garten. Und als der König sie dann zur Rede stellt, schieben sie die Schuld fröhlich von sich.
Klar, der Gelähmte sagt, ich kann nicht laufen. Und der Blinde sagt, Ich kann nicht sehen.
Richtig. Und was macht der König? Er setzt den Gelähmten wieder auf den Blinden und bestraft sie als eine Einheit. Und dieses rabbinische Gleichnis hat ganz offensichtlich mehrere Berührungspunkte. Der König ist Gott, die beiden Wächter repräsentieren den Körper und die Seele.
Die beim jüngsten Gericht wieder vereint und gemeinsam zur Verantwortung gezogen werden.
Genau. Jesus stand mit seinen vielschichtigen Parabeln also völlig in der intellektuellen Tradition seiner Zeit.
Lass uns da mal tiefer in diese Schichten der Agrargleichnisse eintauchen. Die Details sind ja faszinierend, wenn man den historischen Kontext kennt. Jesus spricht im Gleichnis vom Sämann von Erträgen, die 30, 60 oder 100-fach sind. Wenn wir das heute so hören, denken wir, okay, schöne gute Ernte. Aber für einen galiläischen Bauern war das reine Science-Fiction, oder?
Definitiv. Also in der Region Judäa war damals ein 7- bis 10-facher Ertrag der absolute Standard. Ein 100-facher Ertrag, das ist eine astronomische Übertreibung.
Okay, er nutzt das also, um diese unfassbare, unnatürliche Sprengkraft von diesem Reich Gottes zu verdeutlichen.
Genau. Er spitzt das extrem zu.
Und dann kommt mein absolutes Lieblingsdetail aus der heutigen Tiefenanalyse. Die Geschichte vom Unkraut unter dem Weizen. Jesus spricht von einem Feind, der nachts Unkraut sät. Das klingt für uns voll metaphorisch, aber in der antiken Welt war das knallharte wirtschaftliche Sabotage.
Er spricht da spezifisch von Taumellolch. Das ist eine Unkrautart, die im frühen Wachstumsstadium exakt so aussieht wie Weizen.
Oh wow.
Erst wenn die Ähren sich bilden, sieht man den Unterschied. Und dann ist das Wurzelwerk bereits so extrem miteinander verflochten, dass man beim Ausreißen des Unkrauts den Weizen komplett mit vernichten würde.
Also ein riesiges Problem.
Es war eine gängige, boshafte Taktik damals, nachts Taumellolch auf die Felder eines Konkurrenten zu sehen, um den quasi in den Ruin zu treiben. Das war so real, dass es im Römischen Reich sogar spezifische Gesetze gab, die das unter schwere Strafe stellten.
Wahnsinn! Jesus nimmt also ein echtes juristisches und wirtschaftliches Trauma seiner Zuhörer und macht daraus ein Bild für das jüngste Gericht. Das Böse und das Gute wachsen bis zum Ende Seite an Seite in der Welt.
Genau, er holt die Leute direkt in ihrem Lebensalltag ab.
Er übertreibt das alltägliche Leben ja ständig, um seinen Punkt zu machen, wie beim Sauerteig. Eine Frau mischt Sauerteig in Mehl. Wieder denken wir an eine normale Küchenszene. Aber die Menge an Mehl, von der er spricht, die ist doch absurd.
Wir reden hier von etwa 50 Pfund Mehl. Kein normaler Haushalt backt mal eben Brot für über 100 Personen an einem ganz normalen Dienstagnachmittag.
Klar.
Es ist ein Bild für das Unscheinbare, das aber gigantische Ausmaße annimmt. Der Sauerteig ist unsichtbar, tief verborgen in diesem riesigen Teig. Aber er durchdringt unaufhaltsam die gesamte Masse. Genauso infiltriert das Reich Gottes die Welt. Und wer den wahren Wert dieses Reiches erkennt, der reagiert dann auch entsprechend.
Wie dieser Kaufmann, der alles verkauft, um diese eine kostbare Perle zu erwerben.
Ja. Perlen waren in der Antike ja der Inbegriff extremem Luxus. Oft wurden die direkt aus dem Roten Meer oder dem Persischen Golf importiert. Wer das Königreich wirklich sieht, gibt alles andere freudig auf.
Plötzlich, bam, schneidet der Text brutal in eine völlig andere Szenerie. Wir wechseln in die Paläste der damaligen Herrscher.
Ein extremer Szenenwechsel.
Und der Kontrast könnte nicht schmerzhafter sein. Wir betrachten die irdische, römisch geprägte Macht am Beispiel von Herodes. Eine Macht, die unfassbar laut und tödlich ist, aber im Kern extrem fragil und erbärmlich.
Herodes Antipas war ja nicht mal ein richtiger König. Auch wenn er sich natürlich gerne so inszeniert hat. Er war eigentlich nur ein Tetrarch, also ein Provinzgouverneur von Roms Gnaden. Und er manövriert sich da in eine absolute geopolitische Katastrophe.
Was genau hat er gemacht?
Er beschließt, sich von seiner ersten Frau scheiden zu lassen, um Herodias, die Frau seines eigenen Bruders, zu heiraten. Und das Problem dabei? Seine erste Frau war nicht irgendwer. Sie war eine nabatäische Prinzessin.
Ein diplomatischer Selbstmord?
Völlig richtig. Als die Prinzessin von diesen Plänen erfährt, flieht sie zurück zu ihrem Vater, König Aretas IV. Von Nabatäa. Und das Resultat ist kein kleiner familiärer Streit, sondern ein ausgewachsener Krieg, in dem die Armee von Herodes Antipas eine völlig vernichtigende, demütigende Niederlage erleidet.
Okay, und genau in diese hochbrisante politische Gemengelage platzt dann Johannes der Täufer.
Genau.
Johannes kritisiert diese Ehe ja öffentlich. Wenn man das heute liest, denkt man, naja, Johannes sei so eine Art Sittenwächter, der sich an moralischen Verfehlungen stört. Aber das war ja gar kein moralischer Zeigefinger. Johannes war eine echte Gefahr für die nationale Sicherheit von Herodes.
Exakt. Herodes regierte auch über Gebiete wie Perea, wo sehr viele Nabatäer lebten. Wenn da ein enorm populärer Prophet wie Johannes öffentlich verkündet, dass der Gouverneur durch seine arrogante Scheidung das Gesetz Gottes bricht und ja ganz nebenbei einen Krieg provoziert hat, dann ist das kein theologisches Seminar.
Das ist der Funke, der eine Rebellion entzünden kann.
Richtig. Herodes ließ Johannes in der Festung Machaerus einkerkern. Und das nicht in erster Linie wegen verletzter Gefühle, sondern um knallhart einen Aufstand zu verhindern.
Und dann kommt dieses legendäre Bankett. Es ist ja das pervertierte Gegenbild zu allem, was Jesus verkörpert. Während Jesus auf einem einfachen Hügel aus Mitgefühl 5000 Menschen speist, veranstaltet Herodes eine dekadente Geburtstagsfeier im hellenistisch-römischen Stil.
Er will sich beweisen.
Genau, er ist betrunken, er will vor seinen Militärs und Beamten prallen. Die Tochter der Herodias, Salome, tanzt vor den Gästen. Herodes verliert im Rausch jeden Sinn für Realität und schwört ihr, ihr einfach alles zu geben. Bis zur Hälfte meines Reiches.
Ein Reich, das ihm nicht mal gehörte. Es war ja römisches Territorium. Es ist die pure Illusion von Macht. Da bei diesen römischen Banketten Männer und Frauen streng getrennt speisten, musste Salome den Saal verlassen und zu ihrer Mutter eilen, um überhaupt zu fragen, was sie fordern solle.
Und Herodias sieht ihre Chance.
Ja, sie sieht die Chance, diesen lästigen, gefährlichen Kritiker endgültig aus dem Weg zu räumen und verlangt den Kopf von Johannes dem Täufer.
Herodes will das ja eigentlich gar nicht, weil er die Unruhen fürchtet. Aber um sein Gesicht vor seinen elitären Gästen nicht zu verlieren, gibt er nach.
Ein Zeichen von totaler Schwäche.
Johannes wird im Gefängnis enthauptet. Eine schnelle Hinrichtung, die im Gegensatz zur römischen Kreuzigung zwar fast als Gnade galt, aber letztendlich nur die feige Tat eines schwachen Mannes war, der Gefangene seiner eigenen Arroganz ist.
Und die Geschichte schließt dann mit einer fast schon poetischen Gerechtigkeit ab. Diese irdische Macht, die so furchteinflößend wirkt, kollabiert komplett in sich selbst.
Herodias war zerfressen von Neid, weil ihr eigener Bruder Agrippa I. durch römische Kontakte plötzlich echter König von Judäa wurde, während ihr Mann Antipas immer noch nur Tetrarch war. Und da hat sie ihn gedrängt, was zu tun.
Sie bedrängte Antipas so lange, bis er tatsächlich nach Rom reiste, um beim Kaiser Caligula den Königstitel für sich zu fordern.
Das absolute Überschätzen der eigenen Position.
Es war ein fataler Fehler. Agrippa hatte Caligula nämlich bereits vorab gewarnt. Der Kaiser war über diese anmaßende Forderung so wütend, dass er Herodes Antipas kurzerhand absetzte, all seinen Besitz konfiszierte und ihn ins Exil nach Gallien verbannte.
Krass.
Und Herodias folgte ihm in die Verbannung, wo sie beide dann in der politischen Bedeutungslosigkeit starben. All ihre laute, gewalttätige Autorität löste sich quasi in Luft auf.
Was für ein Kontrast. Auf der einen Seite dieses dekadente Bankett eines eitlen Gouverneurs, das im Exil endet, und auf der anderen Seite der leise Sauerteig, der das ganze Mehl durchdringt. Dr. Kena schließt seine Vorlesung mit einem faszinierenden Bild aus Matthäus 13, Vers 52 ab.
Ein sehr starkes Bild.
Jesus spricht da von einem Schriftgelehrten des Himmelreichs. Dieser Schriftgelehrte ist nicht jemand, der das Alte einfach wegwirft. Er ist wie ein Hausherr, der aus seinem Schatz sowohl Neues als auch Altes hervorholt.
Genau, er verbindet die tiefen, beständigen Wahrheiten der Vergangenheit mit dieser revolutionären Kraft der Gegenwart. Er erkennt, dass die wahre Macht nicht in starren Regeln oder in der lauten Tyrannei eines Herodes liegt.
Sondern
sie liegt in der Fähigkeit, Barmherzigkeit über Rituale zu stellen. Und zu verstehen, dass echte Autorität oft im Verborgenen wächst.
Und das führt uns direkt zu dir, unserem Zuhörer. Wir haben diese alten Machtstrukturen und revolutionären Ideen heute tiefgehend analysiert. Stell dir nun eine einzige Frage, wenn du nachher an deinen Arbeitsplatz oder in deine Familie zurückkehrst. An welchen Stellen verhältst du dich vielleicht wie die Pharisäer? Also klammerst du dich so sehr an die AGBs und die perfekten Prozesse, dass du den Sinn und die Menschenwürde dabei aus den Augen verlierst?
Eine sehr gute Frage.
Oder wo lässt du dich von der lauten, einschüchternden Herodesmacht der heutigen Welt blenden? Wahre Autorität bedeutet vielleicht, das Alte und das Neue weise zu verbinden und Raum für etwas zu schaffen, das zwar leise wächst, aber die Welt verändert. Denk mal drüber nach. Wir hören uns bei der nächsten Tiefenanalyse.